Und von dort an waren wir nicht mehr die Kinder vom Asylheim, vom Höhenweg 20, sondern wir waren Spielerinnen und Spieler des Fußballvereins.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Neşla Akan. Mit 6 Jahren flüchtet sie mit ihrer kurdischen Familie aus der Türkei nach Deutschland. Neşla erlebt in ihrer neuen Heimat immer wieder Diskriminierung und Ausgrenzung, aber zum Glück entdeckt sie im Dorf den Fußballplatz. Der Fußball gibt ihr Hoffnung und öffnet ihr die Tore in die Gesellschaft. Heute ist Neşla Akan Deutsch- und Sportlehrerin und will vor allem ihren Schülerinnen das mitgeben, was sie selbst als Mädchen gebraucht hätte. Herzlich willkommen, Frau Akan.
Hallo.
Hallo. Frau Akan, ich habe gerade gesagt, Sie wollen heute als Lehrerin den Schülerinnen und Schülern das mitgeben, was Sie damals gebraucht hätten. Wie würden Sie das denn beschreiben? Also was geben Sie heute, was Sie damals nicht in dieser Form erfahren haben?
Ich versuche meinen Schülerinnen besonders, ich leite eine Mädchenfußball-AG an meiner Schule und versuche da, denen die Chance zu geben, ja, eine Sportart auszuüben, die sie vielleicht so in ihrer Freizeit durch familiäre Strukturen, durch kulturelle Gegebenheiten nicht ausüben können, dürfen. Und da habe ich 27 Mädels zusammen, die sehr gerne Fußball spielen, die gerne, also die diese Sportart lieben und sonst auch aus finanziellen Gründen auch, also nicht nur kulturell und familiär, sondern auch aus finanziellen Gründen eben diese Sportart im Verein nicht ausüben können.
Und wie alt sind diese 27? Ist das eine größere Altersspanne oder?
Das sind fünfte und sechste Klassen. Ja. Die sind 10 und 11, auch 12 Jahre alt. Und da ebne ich den Weg in Richtung Fußballverein.
Und was das mit Ihrer Geschichte zu tun hat, das werden wir jetzt noch erfahren. Sie sind, wenn wir mal ein Stück zurückgehen, aufgewachsen in einem Dorf im Osten der Türkei. Wenn Sie sich so an die ersten Jahre Ihrer Kindheit erinnern, welche Bilder haben Sie da so im Kopf, wenn Sie zurückdenken?
Ja, das Dorf tatsächlich. Also viele Steine, keine Infrastruktur, Bauernhof, Tiere. Ja, man musste auch in die Dorfmitte, um Wasser zu holen. Damals war das Dorfleben tatsächlich sehr dörflich. Also es gab kein Wasser im Haus. Man musste das Wasser holen, gehen.
Und wenn Sie so zurückdenken, war das eher so ein Gefühl von freier, schöner Kindheit oder beschwerlich? Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie zurückdenken?
Also an das, was ich mich erinnere, ist tatsächlich nur was Schönes. Ich war ja, mit 6 Jahren sind wir dann nach Deutschland gekommen. Aber das bis zu meinem 6. Lebensjahr mit den Tieren gespielt, auf Pferden geritten. Ja, also das war eine schöne Kindheit. Also ohne viel zu haben natürlich, ne? Also man hat tatsächlich im Dorf gelebt, man hatte das Mindeste, aber das war schön.
Und Ihre Eltern, was haben die gemacht? Also beruflich?
Meine Eltern, die hatten keinen richtigen Beruf. Die waren auf den Feldern, haben Baumwolle gepflückt in der jeweiligen Saison. Die waren dann, da waren mit den Kühen beschäftigt und haben die gemolken und Schafe gehütet und all das, was man im Dorf macht, aber keinen richtigen Beruf ausgeübt. Meine Mama ist Analphabetin. War noch nie in der Schule. Mein Papa war nur die ersten beiden Jahre in der Grundschule. Also Bildung haben sie nicht genossen.
Und für Sie als Kind war es aber eine Entdeckungsreise, so stelle ich mir das vor. Ne? Hier mit den Tieren spielen, da was sehen, da rumlaufen. Gab es denn auch noch viele Freundinnen und Freunde in dem Dorf? So?
Ja. Aber ich kann mich tatsächlich an keinen Namen oder an keine Gesichter erinnern. Wir hatten auf jeden Fall Kontakt zu den Nachbarskindern und haben auch Würmer gesammelt zusammen oder in den Pfützen, weiß ich nicht, Scherben gesammelt. Das waren für uns Kristalle, also das war sehr schön.
Als Sie so 6 Jahre alt waren, sind Ihre Eltern dann aus der Türkei geflohen. Sie sind nach einem Antrag auf Familienzusammenführung nachgekommen. Jetzt haben Sie ja gerade so diese ganz ja, abenteuerlich und auch glücklichen Zeiten in ihrer Kindheit beschrieben, in dem Dorf im Osten der Türkei. Welche ersten Bilder hatten Sie denn oder haben Sie im Kopf als Eindruck von Deutschland, als Sie hierher gekommen sind?
Oh, also als wir nach Deutschland kamen, habe ich mich sehr, sehr fremd gefühlt. Also man muss mal das vergleichen. Du kommst aus einem Dorf, tatsächlich Dorf, wie man sich das vorstellt. Also Häuser aus Stein, kein Wasser, nur Tiere, keine richtigen Straßen. Dann kommst du nach Deutschland und es ist alles anders. Mhm. Die Menschen sehen anders aus, die Menschen sprechen anders, du verstehst die nicht. Die Häuser sind anders. Also ich hatte so ein Fremdheitsgefühl. Ich habe mich fremd gefühlt.
Mhm. Wo kamen Sie denn unter in Deutschland?
Wir kamen in eine kleine Gemeinde in Haifa im Sauerland, im Märkischen Kreis unter und haben da 10 Jahre in einem Asylheim gelebt.
Und wie haben Sie da gelebt, wenn Sie das beschreiben?
Oh. Mhm. Aber in den Anfängen, also die ersten 2, 3 Jahre, die waren nicht so schön, weil wir tatsächlich, wir waren 5 Geschwister zu der Zeit noch, plus meine Eltern zu 7, haben uns eine 2-Zimmer-Wohnung geteilt. Mhm. Und wenn ich 2 Zimmer sage, heißt das tatsächlich, 1 Zimmer war die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer zugleich. Mhm. Und das andere Zimmer war dann das Kinderzimmer für die 5 Kinder. Ohne Flur, ohne irgendetwas. Einfach 2 ineinandergehende Räume. Und in dieser Wohnung haben wir dann 3, 4 Jahre lang gelebt. Die Dusche war im Keller, die Toilette war im Hausflur. Mhm. Privatsphäre überhaupt nicht vorhanden, weder für meine Eltern noch für meine Geschwister, noch für mich. Und wir hatten keine Heizung. Mhm. Wir hatten einen Ofen, Heizofen in dem ersten Raum. Ja.
Ich frage mich jetzt so, wie Sie das empfunden haben. Das Dorf, da haben Sie auch gesagt, das war einfach, ne, so von den Lebensverhältnissen, aber ich stelle mir das so weit vor, ja. Also das drumherum, Sie die Tiere hatten und so weiter. War das für Sie ein sehr beengtes Gefühl, ein dunkles Gefühl oder wie haben Sie das erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Mhm. Ich war immer ein dankbarer Mensch und ich war dankbar, dass wir hier sein durften. Mhm. Natürlich gab es Phasen, wo man sich geärgert hat, ich will meinen eigenen Raum haben oder wo ich mich mit meinen Brüdern gestritten habe. Ne? Als angehende 12-, 13-Jährige will man sich nicht vor den Geschwistern umziehen und man will auch nicht in den Hausflur gehen. Mhm. Trotzdem war ich sehr dankbar, dass wir da sein durften.
Ein paar Monate nach Ihrer Ankunft in Deutschland sind Sie ja dann auch in die Schule gekommen, haben ja, so wie Sie es auch am Anfang beschrieben haben, wahrscheinlich kaum ein Wort Deutsch gesprochen. Wie war das für Sie?
Das war sehr schwierig. Also ich hatte so viele Reize, kam nicht so ganz klar. Mhm. Und als man mich nach meinem Namen fragte, habe ich einfach gesagt, ich heiße Aisha.
Okay.
Ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl, ja, die sind alle fremd, die wollen irgendwas, also die wollen was Böses von mir. Mhm. Und habe mich dann auch als Aisha vorgestellt. Und das ging dann ein paar Wochen so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, was machst du denn? Du heißt gar nicht Aisha, du heißt Nejla. Ich hatte aber dann auch das Glück, dass ich eine Schülerin in der Parallelklasse hatte, die Türkisch konnte und ich konnte ein bisschen Türkisch. Da hat sie mir geholfen, dass ich die ersten paar Wochen zurechtkomme, nachdem ich mich geoutet habe, nicht Aisha zu sein.
Sondern Nejla. Und genau. Als Kind lernt man fremde Sprachen ja auch relativ schnell. Haben Sie dann auch Anschluss bekommen? Also hatten Sie das Gefühl, dass Sie gut aufgenommen werden von Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern?
Ja, also ich habe relativ schnell die Sprache gelernt, mehr oder weniger gut natürlich. Ne? Viele Grammatikfehler, viele Artikelfehler habe ich immer gemacht, das außen vor gelassen. Aber ich konnte mich verständigen, man hat mich verstanden, ich habe die anderen verstanden. Ich habe relativ schnell gute Freunde gefunden. Ich war auch besonders im Sportunterricht heiß begehrt, weil ich sehr sportlich war und auch bin tatsächlich. Und auf dem Hof in den Pausen immer mit den Jungs Fußball gespielt. Also durch das Fußballspielen, durch den Sport war auch viel einfacher, dann Kontakte zu knüpfen.
Hatten Sie denn trotzdem manchmal das Gefühl, dass Sie was unterscheidet in bestimmten Situationen?
Ja, ich habe mich immer erwachsener gefühlt als alle, die um mich herum sind, weil ich zu Hause ja auch eine große Verantwortung hatte.
Inwiefern?
Dadurch, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch konnten und meine Geschwister fast alle jünger waren. Ich habe nur einen älteren Bruder hier gehabt. Der war 13, 14, als wir nach Deutschland kamen. Und für ihn war es natürlich viel schwieriger. Er hat den Anschluss nicht so schnell gefunden. Ne, der hat mehr rebelliert, weil er in so einer Pubertätsphase war. Und ich war dann diejenige mit meinen 7 Jahren, 8 Jahren dann im Laufe der Zeit, die Verantwortung übernehmen musste. Das heißt, ich musste die Anwaltsbriefe übersetzen. Ich musste die Anwaltsbriefe beantworten in meiner kindlichen Sprache, in meiner kindlichen Handschrift mit dem Füller. Ich musste meine Eltern zu den Ärzten begleiten, zu den Ämtern begleiten, zum Sozialamt begleiten. Also ich war das Mädchen zu Hause für alles und habe dann auch meine Eltern zu den Elternsprechtagen auch begleitet, von meinen Geschwistern zu meinen Elternsprechtagen. Ich musste übersetzen. Also ich habe zu Hause alles gemacht. Ich hatte die komplette Verantwortung zu Hause.
Normalerweise sollten Sie ja oder sollten wir ja als Kinder auch unbeschwert sein. Wenn ich das jetzt so höre, Briefe mit Anwälten, da wollten Sie doch wahrscheinlich auch nichts falsch machen, oder?
Ich hatte auch Angst, was falsch zu machen, weil davon hing ja auch vieles ab. Das Asylverfahren lief ganze 10 Jahre. Hm. Das heißt, erst mit meinem 15., 16. Lebensjahr haben wir die Sicherheit gehabt, hier in Deutschland bleiben zu dürfen. Und bis dahin war ich regelmäßig mit den Anwälten in Kontakt, telefonisch später dann, als wir dann auch Telefone, Handys hatten irgendwann. Dann per Schriftverkehr und es waren viele Situationen, wo ich gewisse Sachen nicht verstanden habe. Sowas wie, ja, das Verfahren wurde eingestellt oder irgendwas wurde eingestellt. Und dann musste ich, draußen im Asylheim waren dann die Mitarbeiter vom Sozialamt, die aufgeräumt haben, bin da hingegangen mit dem Brief und habe gefragt, was meinen die mit eingestellt? Also ich habe dann das Wort hinstellen im Kopf gehabt, aber das hatte für mich keinen Sinn gemacht und ich habe das Wort eingestellt einfach nicht verstanden.
Ja,
so hatte ich auch natürlich meine Schwierigkeiten und habe versucht, mir immer wieder von woanders Hilfe zu holen und weil vieles auch von mir abhing.
Da war also auf der einen Seite schon mal eine riesige Verantwortung. Wie groß war denn die Angst, dass Sie abgeschoben werden?
Sehr groß. Also wir hatten uns hier nach und nach was aufgebaut. Ich hatte einen guten Freundeskreis. Ich hatte mit dem Fußballspielen angefangen. Ich habe mich in dem Asylheim trotz aller Schwierigkeiten sehr wohl gefühlt, weil ich sehr dankbar war, dass wir das überhaupt hatten, dass wir hier sein durften. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Also es ist bei uns auch so, wenn zum Beispiel das Zuckerfest ist, dann sagen die Eltern, geh bitte nicht, dann schickt man die Kinder nicht in die Schule, damit man diesen wichtigen Feiertag zu Hause feiert. Ich habe jedes Mal geweint, wenn ich nicht in die Schule gehen durfte. Ich habe wirklich Tränen geweint. Ja, die Angst wurde mit den Jahren umso größer, weil ich irgendwann auch gar keinen Bezug mehr zu meinem Herkunftsland hatte. Das war es war so lange dann her und ich habe mich hier natürlich wie zu Hause gefühlt nach einer Zeit. Ja, die Angst wurde nicht weniger.
Und Sie kamen, das wollen wir nicht vergessen, eben als Sie 6 waren. Das heißt, Sie waren ja noch wirklich ein Kind. Und ist es richtig, dass Sie auch die Sorge hatten, dass nachts irgendwie ein Sondereinsatzkommando kommt und Sie mitnimmt?
Ja, die Sorge war immer da, weil die Wahrscheinlichkeit auch immer da war. Das ist ja eine Praktik, die gemacht wurde, die nachts in die Häuser zu stürmen, da die Familien meistens nachts zu Hause sind, alle zusammen und am Schlafen sind, so kann man alle auf einmal quasi abschieben. Und diese Praktiken wurden im Familien- und Freundeskreis des Öfteren gemacht und gehört. Und deswegen war uns auch klar, wir müssen aufpassen. Ne? Und wir hatten Angst auch nachts, weil irgendwann kam auch die Ablehnung, dass wir abgeschoben werden sollten. Und da war die Angst umso größer, dass irgendwann in der Nacht dann jemand durch die Haustür stürmt und uns mitnimmt.
Ich meine, auf die Angst, die dahinter stand, die Ihre Eltern auch angetrieben hat, da geht es ja um das Verhältnis der Türkei auch zur kurdischen Bevölkerung. da wollen wir hier gar nicht groß eingehen. Ich glaube, das können wir auch nicht erörtern. Das wird in ihrem Alter ja auch damals gar keine große Rolle gespielt haben. Aber um das so richtig zu verstehen, ihre Wohngegend, wie sah denn die Wohngegend um das Asylbewerberheim aus?
Es gab 3 Straßen von Einfamilienhäusern mit eigenen Swimmingpools.
Ah, okay. Und wie war so das Verhältnis? Haben Sie sich da als Fremdkörper gefühlt in diesen Eigenheimstraßen?
Ja. Mhm. Am Anfang auf jeden Fall. Sie müssen sich das so vorstellen. Sie werden dann als Fremdling, als Andersaussehende in so ein hässliches Gebäude gesteckt. Das Gebäude war auch sehr auffällig. Es waren 2 gleiche Gebäude. Mhm. Das eine Gebäude war für die Alkoholiker aus der Stadt tatsächlich. Da haben nur die Alkoholiker gewohnt. Und rechts daneben waren die Menschen, die eben Asyl beantragt haben, waren die Asylanten. Mhm. Diese 2 Häuser waren die Fremdkörper in der Gegend. Mhm. Und wenn man dann Höhenweg 20 gesagt hat, wusste man sofort, wo man wohnt. Mhm. Also die beiden Häuser waren bekannt. Und da fühlt man sich nicht wohl, weil drumherum schöne 1-2 Familienhäuser waren. Die hatten ihre eigenen Swimmingpools, ihre eigenen Garten. Wir waren einfach fehl am Platz.
Und haben Sie auch mitgekriegt, dass da so geredet wurde? Das sind die von dort?
Wenn man uns, also als wir die Leute neu kennengelernt haben, mhm, und uns gefragt hat, wo wir wohnen und ich dann die Straße
dann
gesagt habe,
dann kam der Höhenweg 20, okay, und dann war es klar. Und dann kam gleich so ein Etikett.
Ach ja, das Asylheim, genau.
Verstehe. Und wie war das denn in der Schule? Also gab es da auch manchmal das Gefühl, Sie haben ja gesagt, Sie wurden gut aufgenommen, ne?
Ja.
Aber gab es da auch manchmal das Gefühl, vielleicht auch wegen der finanziellen Situation oder so, in manchen Situationen doch nicht richtig dazu zu gehören?
Sehr oft sogar. Mhm. Also dadurch, dass wir im Asylheim gelebt haben, meine Eltern also Sozialgeld bezogen haben. In den ersten Jahren war das ja auch so, dass wir nur diese Gutscheine gekriegt haben. Das heißt, nicht Bargeld, sondern Gutscheine für Lidl, für Aldi und so weiter. Und der Gutschein hatte einen bestimmten Betrag und man durfte dann wenn der Gutschein 50 Mark war, durfte man zwischen 40 und 50 einkaufen. Nicht weniger, also weil man nicht so viel Bargeld kriegen sollte. Mhm. Und wir hatten auch kein Taschengeld richtig in der Schule. Und wenn meine Freunde oder die Leute aus meiner Klasse sich die ganze Zeit Sachen gekauft haben aus dem Schulkiosk, saß ich da und hatte nichts. Oder ich wurde auch oft von meinen Mitschülern gemobbt, weil ich keinen Festnetzanschluss in der Klassenliste hatte. Also wir hatten eine Klassenliste mit den Telefonnummern und nur in meiner Spalte war was leer. Und da ist man mich gefragt, wir haben kein Haustelefon. Nein, haben wir nicht. Und dann wurde ich dann, wenn wir uns dann mal gestritten haben, kauft euch doch erst mal ein Haustelefon, bevor du hier was sagst.
Also es gab zwar gute Erfahrungen, aber es gab auch das Gegenteil.
Ja, definitiv. Also ich wurde wegen der finanziellen Herkunft oft gemobbt, ist das falsche Wort, weil ich mich nicht gemobbt gefühlt habe. Mhm. Mobbing ist ein krasseres Empfinden, aber ich wurde oft aufgezogen.
Mhm. Sie waren immer dankbar, haben Sie ja auch gesagt, und haben quasi in den Scherben die Kristalle gesehen und haben sich auch wohlgefühlt, aber dieses Gefühl, manchmal nicht dazu zu gehören, aufgezogen zu werden, auch als Fremdkörper zu gelten in einer Siedlung mit Swimmingpool und man selbst hat in dem Höhenweg 20, haben Sie gesagt, gewohnt und hat dann das Etikett gleich angehaftet bekommen, das haben Sie ja wahrgenommen. Irgendwann sind Sie dann aber in Kontakt, jetzt über den Sportunterricht hinaus, auch mit dem Fußball gekommen. Erzählen Sie mal, wie sind Sie darauf gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Ja, also ich habe ja gesagt, unser Heim war abgelegen. Mhm. Es gab 3 Straßen von Einfamilienhäusern mit eigenen Swimmingpools, mit Feldern und Wäldern und ein Fußballplatz. Mhm. Meine Geschwister und ich waren oft auf dem Sportplatz und schauten den anderen beim Training zu.
Ah ja.
Eines Tages, während wir da zugeschaut haben und da einfach saßen, kam ein junger Mann auf uns zu und stellte uns eine einfache Frage. Mhm. Wollt ihr mitspielen? Ja, obwohl wir kein Deutsch sprachen, nahm er uns einfach an die Hand und führte uns auf den Platz. Und von dort an waren wir nicht mehr die Kinder vom Asylheim, vom Höhenweg 20, sondern wir waren Spielerinnen und Spieler des Fußballvereins. Also wir wurden mit anderen Augen angesehen. Also wir wurden von anderen Menschen dann begrüßt, wir wurden angefeuert, wir wurden eingeladen. Mhm. Wir gehörten somit zum Verein und waren dann jeden Tag auf dem Platz.
Also waren dann da auch die Kinder aus diesen Eigenheimen mit den Pools und so? Das heißt, sind alle ihnen gleich anders begegnet?
Ja. Also nicht nur die Kinder, auch die Eltern. Die Eltern waren im Verein selber aktiv. Ja? Mhm. Einige waren Vorstandsvorsitzende des Vereins, andere waren anderweitig, ehrenamtlich im Verein tätig. Also dieser Verein war das Herzstück des Stadtteils von der Gemeinde Halver. Und alle, die dann in Schwenke gewohnt haben, waren irgendwie mit diesem Verein verbunden. Und so waren wir dann auch mit dem Verein verbunden. Und so hat sich dann tatsächlich die Tür zu der Nachbarschaft, zu der deutschen Gesellschaft für uns geöffnet. Mhm. Weil wir auch gut waren. Also wir waren sportlich. Wir haben gut Fußball gespielt und wurden dann auch von den anderen angefeuert und waren dann die Fußballer.
Welche Position haben Sie gespielt?
Ich habe damals im Sturm gespielt.
Okay, wichtige Position.
Ich habe bei den Jungen mitgespielt bis zur D-Jugend und war dann das mit zwei weiteren Mädels, nur drei Mädels, die bei den Jungs mitgespielt haben. Und ich erinnere mich noch, wie mal ein Gegner gesagt hat, ja, deck das Mädchen, die ist viel zu schnell, deck sie, die dürft das Mädchen nicht aus den Augen lassen. Und also das sind so positive Erinnerungen, die eben dazu geführt haben, dass wir dann von der Nachbarschaft tatsächlich als individuelle Menschen akzeptiert wurden und nicht als die vom Asylheim. Mhm.
Haben Sie viel Zeit dort verbracht?
10 Jahre.
Ja, und ich meine auch auf dem Fußballplatz, haben Sie viel Zeit auf dem Fußballplatz? War das auch so, weil ich mir vorstelle, da war auf der einen Seite ja diese ganze Verantwortung für Ihre Eltern, diese ganze Kommunikation mit den Anwälten, also etwas, was ja auch auf den Schultern lastet, war da im Sport dann auch einfach eine ganz andere Seite, die Sie ausleben konnten?
Ja, in Sport konnte ich mich einfach von meinen Mitspielern, von meinen Trainern einfach auf die Situation einlassen. So, ich musste keine Verantwortung übernehmen. Ich war zum Glück auch keine Kapitänin, weil mir diese Verantwortung tatsächlich auch nochmal zu viel wäre. Mhm. In der Schule, im Sportverein, zu Hause. Ich habe einfach unbeschwert Fußball gespielt. Ich hatte jemanden, der mir Anweisungen gegeben hat, zum Glück. Und ich musste nicht wie zu Hause meinen Eltern Anweisungen geben oder selber was erledigen. Ich konnte einfach nur spielen und ich sein, wie ich wollte. Mhm. Und auch mal sauer sein. Einfach mal gegen den Ball schießen, weil ich gerade wütend war. Die Möglichkeit hatte ich zu Hause so nicht. Das durfte ich auch nicht so zeigen, weil, wie gesagt, meine Eltern sich auf mich verlassen mussten.
Ich finde das ja sowieso das Spannende auch am Fußball, ne? Dass man dort einfach sich mit seiner ganzen Persönlichkeit zeigt und auch andere ganz schnell kennenlernt, ne? Wie würden Sie sich denn beschreiben? Waren Sie und sind Sie temperamentvoll auf dem Platz oder eher ruhig? Wie kann ich mir Sie vorstellen?
Also ich bin, glaube ich, schon sehr temperamentvoll. Mhm. Wenn der Schiri etwas pfeift, was mir nicht passt, dann lasse ich schon ein paar Sprüche raus.
Und würden Sie sagen, dieser Moment, als dieser junge Mann da auf Sie zukam, war wirklich was Lebensveränderndes, was ganz Entscheidendes für Sie?
Definitiv. Ja? Also der junge Mann, der wurde dann später auch der Bürgermeister der Stadt.
Ach, okay.
Und durch ihn habe ich diese Eintrittskarte in die deutsche Gesellschaft gekriegt. Das war sein Geschenk an mich und an meine Geschwister. Das hört sich vielleicht so salopp an. Vielleicht kann man sich das gar nicht so vorstellen, aber das war wirklich mit das Wichtigste, das Beste, was mir passieren konnte damals.
Und wir sehen ja auch, wie wichtig Förderung und Unterstützung ist. Ne? Deswegen sind Sie wahrscheinlich ihm auch dankbar, dass er Ihnen diese Tür geöffnet hat. Das gilt im Sport, aber das gilt ja auch in der Schule. Auf welche Schule sind Sie denn gegangen?
Ja, nach der Grundschule bin ich auf die Hauptschule gegangen. Mhm. Ich war von der 5. bis zur 10. Klasse auf der Hauptschule, habe dort meinen Abschluss gemacht, meinen Schulabschluss mit Qualifikation zur Oberstufe.
Mhm. Und wurden Sie da auch gefördert und man Sie dann auch beraten in dem Sinne, wo geht's jetzt hin? Geht's aufs Gymnasium?
Ich wurde leider dahingehend beraten, dass ich das doch alles lassen soll und dann doch irgendwo eine Ausbildung machen sollte.
Obwohl sie gute Noten hatten und die Qualifikation, habe ich doch richtig verstanden. Sie waren eine gute Schülerin und...
Ja, ich war ab der, also in der 5 war ich nicht so gut, da musste ich mich erstmal einfinden von der Grundschule und mit wegen meiner mangelhaften Sprachkenntnisse, also nicht mangelhaft, aber eben schlechten Grammatik, musste ich mich erstmal zurechtfinden auf der neuen Schulform. Aber ab der 6. Klasse hatte ich immer nur Einsen und Zweien, vielleicht mal eine 3. Aber keine einzige Lehrkraft kam auf die Idee, mal zu mir zu kommen, zu sagen, lass uns doch mal zusammensetzen, du hast sehr gute Noten, willst du mal den Schritt in die Realschule wagen?
Weil? Warum?
Ja, da gehe ich nur davon aus, dass es an meiner Herkunft lag, weil ich im Asylheim lebe, weil meine Eltern arbeitslos waren, weil ich aus einer bildungsfernen Familie komme. Und mit diesem Wissen denken sich die Lehrkräfte wahrscheinlich, ja, das wird sie eh nicht packen. Also sie wohnt im Asylheim, ihre Eltern sind arbeitslos, ihre Eltern haben gar keine Ahnung von der Bildung. Und also das ist meine einzige Erklärung, weil ich auch eine sehr engagierte Schülerin war. Ich habe in der Schule in den Pausen Brötchen verkauft. Also der Beratungslehrer kam auf mich und meinen zwei Freunden zu, hey, ihr seid so zuverlässig, wollte ich in jeder Pause Brötchen verkaufen. Haben wir gemacht. Wir haben das Geld jedes Mal dann in die zur Volksbank gebracht, auf das Schulkonto eingewiesen. Ich war in der Fußballmannschaft, ich war in der Volleyballmannschaft, ich war im Namen der Hauptschule im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Haifa. Puh. Ich war Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments. Das heißt, wir haben im Rahmen des Kinder- und Jugendparlaments haben wir einen Skaterbahn in Haifa erbauen lassen. Wir haben Kinderstadtplan machen lassen. Mhm. Ich bin regelmäßig zu den Sitzungen gegangen. Das heißt, ich war auch noch im Fußballverein. Ich war ein sehr engagiertes Mädchen. Ich hatte sehr gute Noten, aber keine Lehrkraft kam auf mich zu und hat versucht, mich in irgendeine Richtung zu beraten. Also
Und wie sind Sie dann darauf gekommen, dass es diese andere Perspektive gibt?
Dass es neben dem jungen Mann vom Sportplatz noch ein weiterer junger Mann, ein Sozialarbeiter von der Diakonie, der uns regelmäßig im Asylheim besucht hat und hat dann auch jedes Mal nach unseren Zeugnissen geschaut und geguckt, wie wir notentechnisch stehen, was wir machen, hat sich immer nach unseren Leistungen, Hobbys erkundigt und irgendwann nach Jahren kam er dann mit einem Flyer zu mir und meinte, so Nejla, das ist jetzt ein Stipendium, bewirb dich da. Und ich wusste natürlich nicht, was ein Stipendium ist. Und er meinte einfach, nur du kriegst da Geld, bewirb dich einfach. Und ich habe eine unvollständige Bewerbung geschickt. Das war ein Schülerstipendium für Schülerinnen und Schüler mit einer Migrationsgeschichte, die eben gut in der Schule sind und sozial engagiert sind. Und habe eine unvollständige Bewerbung geschickt, weil ich mir dachte, du wohnst in Asylheim, gehst auf die Hauptschule, wer soll dich bitte nehmen? Irgendwann kam dann ein Anruf von der Koordinatorin und meinte, deine Bewerbung ist sehr vielversprechend, schick doch bitte die restlichen Unterlagen, das sieht gut aus. Habe ich gemacht, wurde ich angenommen, habe dann die finanzielle Unterstützung monatlich gekriegt, habe einen eigenen Laptop gekriegt, einen Drucker. Somit hatten wir zum ersten Mal Internetanschluss zu Hause durch das Stipendium und habe dann monatlich auch Geld für meine Schule gekriegt. Und durch dieses Stipendium, durch die Beratung, ich habe auch regelmäßig Seminare besucht, das war auch das Pflichtprogramm, also die ideelle Förderung, Workshops, Seminare besucht, Exkursionen. Dadurch kam ich in Deutschland sehr, sehr viel rum. Und durch die Gespräche mit den Mitstipendiatinnen und Stipendiaten und der Beraterin habe ich erst verstanden, dass ich in die Oberstufe gehen kann. Davor war mir das gar nicht klar, dass ich von der Hauptschule in die gymnasiale Oberstufe wechseln kann und darf.
Und als Sie das dann alles hatten, haben die Lehrer dann in Ihrer Schule, in der Hauptschule sich denn dann mitgefreut? Immerhin?
Also 1, 2, 3 auf jeden Fall. Aber dann irgendwann war ich in der lokalen Zeitung, ganz großes Bild von mir auf 2 Seiten. Die Überschrift war, Halvaranerin wird von der Schulministerin ausgezeichnet. Und in der Schule hat dann mein Mathelehrer diesen Artikel vorgelesen, also und meinte dann in der ganzen Klasse, ja, aber das Stipendium wirst du doch eh bald verlieren. Hier steht nämlich für begabte Zuwanderer. Und in ein paar Monaten wirst du das eh verlieren. Und das vor der ganzen Klasse.
Wahnsinn. Mhm. Frechheit. Mhm.
Ja, also was macht das mit dir?
Ja,
also,
ja, das wollte ich gerade fragen. Also ist es, sind sie dann still geworden? Haben sie in der, im stillen Moment geweint? Sind sie wütend geworden nach so einem Satz?
Also geweint habe ich nicht, aber ich habe auch keine Gegenkommentare oder irgendwie mich gewehrt, weil ich mich damals also nicht in der Position gefühlt habe, den Lehrern irgendwie zu widersprechen. Also für mich waren die Lehrer heilig, und wenn die, wenn ich das Stipendium nicht gehabt hätte und die zu mir gesagt hätten, ne, mach eine Ausbildung, geh in die Berufsschule, mach das, ich hätte es gemacht, weil diese Unterstützung, diese Aufklärung habe ich von zu Hause nicht gehabt. Meine Eltern, wie gesagt, kennen das Schulsystem nicht. Sie kannten nicht, welche Wege man gehen kann. Ich auch nicht. Also wir hatten kein Internet zu Hause. Wir hatten, wie gesagt, nur das Nötigste. Und wenn, und die einzigen Bezugspersonen, die ich hatte, waren meine Lehrkräfte. Und was die gesagt haben, war für mich richtig, weil ich einfach keine andere Unterstützung hatte.
Und wie war das dann auf dem Gymnasium? Waren da denn dann Lehrerinnen und Lehrer, die an sie geglaubt haben? Oder sind sie da auch immer noch auf ähnliche Reaktionen gestoßen von denen?
Ich bin immer noch auf ähnliche Reaktionen gestoßen. Ich will hier nicht, natürlich nicht alle Lehrer schlecht machen. Ich bin selber eine. Ich habe auch Unterstützung gekriegt, aber ich habe genauso auch wieder, wurde ich wieder in irgendeine Schublade gesteckt. Ich war dann ein paar Monate auf der Gesamtschule, in der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule, hatte Physikunterricht, und den Physikunterricht hatte ich nur mündlich. Das heißt, die Lehrerin kannte mich gerade mal 3 Monate. Irgendwann nach der Stunde sagte sie zu mir, sag mal, willst du lieber nicht die Oberstufe verlassen? Ich so, warum das denn? Ja, es scheint mir nicht so, dass du das schaffen wirst. Und diese Lehrkraft kannte weder meine Noten in den anderen Fächern, noch wusste sie irgendwas von meinem Weg. Sie kannte mich gerade mal 3 Monate in einer einstündigen, zweistündigen Physikunterricht. Und er hat sich dann sich das Recht genommen, mir zu sagen, die Oberstufe zu verlassen. Also ich bin selber eine Lehrkraft. Ich würde niemals auf die Idee kommen, nur aufgrund meiner Sportnote jemandem zu sagen, hey, verlass mal die Oberstufe. Es war auch nur ein Nebenfach, unabhängig davon. Und ich war nicht schlecht. Sie hat mir letztendlich eine 3 gegeben.
Das tut schon immer noch weh, oder?
Ja, das sind so Ereignisse, die kann ich einfach nicht vergessen und auch nicht verzeihen. Weil obwohl ich von der Hauptschule gewechselt bin, obwohl ich zu Hause diese Unterstützung nicht hatte, obwohl ich von einer bildungsfernen Schicht kam, obwohl wir sozial schwach, das Wort mag ich gar nicht, obwohl wir sozioökonomische Schwierigkeiten hatten. Also trotzdem habe ich mein Abitur mit einem guten Schnitt beendet, geschrieben, wie auch immer. Ich bin gerade ein bisschen, ja, wenn ich an die damaligen Worte von einigen Lehrkräften Kräfte denke, dann werde ich wütend.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Also ich finde es auch unglaublich, ehrlich gesagt, solche Urteile zu fällen, ja, und solche Bemerkungen zu machen, da fehlen einem fast die Worte, finde ich. Ja,
ich habe dann, als ich das Abitur geschafft habe, bin ich zurück zur Hauptschule gegangen und habe dann die Lehrkräfte zu meinem Abiball eingeladen. Einfach nur, um zu zeigen, hey, ihr habt gesagt, du schaffst das nicht, mach lieber eine Ausbildung. Hier, ich habe das Abitur mit 2,3 bestanden. Mhm. Also, obwohl ich von der Hauptschule kam, hatte ich wirklich sehr gute Noten.
Und zum Glück waren da diese helfenden Hände, ja, bei allen Widerständen, bei allen Diskriminierungen, muss man ja wirklich sagen, haben sie sich durchgesetzt. Und auch, also von mir großen Respekt und Gratulation nochmal nachträglich für den Weg, den sie da gegangen sind. Und wie sind sie denn dann nach diesen ja durchaus geteilten Erfahrungen mit Lehrkräften, wie sind sie denn dann auf den Wunsch gekommen, Lehrerin zu werden?
Ich habe gesehen, dass wenn man die gewisse Menschen unterstützt, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, dass man die nicht abstempelt und nicht in Schubladen steckt, dass man die erreichen kann. Und deswegen wollte ich Lehrerin werden. Ich will eine nette, und also nett, ja, es ist weit hergeholt, aber ich will eine unterstützende Lehrerin sein, die ihre Schülerinnen und Schülern helfen möchte.
Mhm. Und heute sind Sie Deutsch- und Sportlehrerin?
Ja.
Wie sehr füllt Sie die Aufgabe aus?
Also ich bin sehr gerne Lehrerin und ich freue mich auch jedes Mal zur Schule zu gehen. Und wenn ich merke, dass ich ein einziges Kind erreicht habe, dann ist das, dann fühle ich mich erfüllt. Also meine Aufgabe ist dann erfüllt und denke mir, okay, auch wenn du ein Kind erreicht hast, hast du dein Ziel erreicht. Aus diesem Grund wollte ich Lehrerin werden.
Mhm. Sehen Sie denn in manchen Schülerinnen auch sich selbst?
Ja. Ja? Tatsächlich ja. Mhm. Besonders in Mädels, die in meiner Fußball-AG sind. Da muss ich echt sagen, ja, so war ich auch mal. Und letztens hat eine Schülerin zu mir gesagt, ja, Frau Akan, ich möchte so sein wie Sie. Sie sind mein Vorbild. Ich möchte auch Lehrerin werden und ich möchte auch Fußball spielen. Und schon allein das reicht mir.
Ja, das ist ja auch was Großes, ne? Weil Sie da plötzlich ein Leben eröffnen, zeigen, es ist viel möglich. Man kann groß denken. Ist es denn so, dass solche Kontakte auch zu Schülerinnen entstehen, dass sie vielleicht auch mal zu Ihnen kommen, Sie ein bisschen teilhaben lassen an dem, was in Ihnen vorgeht, auch über die Schule hinaus?
Ja, über die Schule. Also besonders, ich muss sagen, besonders die Kinder aus meiner AG, die kommen sehr häufig zu mir. Und auch die nicht mehr in meiner AG sind und in meiner AG mal waren, die kommen auch zu mir und lassen sich gerne von mir beraten. Mhm. Oder wenn die dann merken, ja, mir fehlt doch der Fußball, Frau Ocken, können Sie mir helfen, einen Fußballverein zu finden?
Ja, weil im Verein man auch viel lernt. Oder was haben Sie eben durch den Fußball gelernt fürs Leben?
Ja, sich durchzusetzen, das ist... Ich muss sagen, das sind so pauschale Begriffe, aber dies habe ich wirklich gelernt.
Ja.
Also in einem Team zu arbeiten, sich durchzusetzen, aber auch einfach Emotionen rauszulassen. Das, was ich zu Hause nicht machen konnte. Einfach auf dem Fußballplatz, einfach mal gegen den Ball treten, einfach mal schreien, einfach mal, ja, alles rauszulassen. Aber auch Disziplin, weil wenn du zum Training oder wenn du sonntags auf dem Platz stehen willst, musst du regelmäßig zum Training gehen und dann auch was tun.
Also Sie sprechen mir so aus dem Herzen, ich kann das voll nachvollziehen, was Sie sagen. Mir hat der Fußball auch sehr, sehr viel gegeben, muss ich sagen, in so vieler Hinsicht. Und wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Ja, so, also Familie auf jeden Fall. Mhm. Das steht außer Frage. Und die Gesundheit, weil ohne Gesundheit kannst du gar nichts machen. Aber für mich ist es wichtig, dass man nicht in Schubladen gesteckt wird, dass man einer Person eine Chance gibt, sich zu zeigen, egal wo sie herkommt, egal welche finanziellen Schwierigkeiten diese Person hat, egal was sie vorher erlebt hat. Ja, eine zweite Chance zu geben oder überhaupt eine Chance geben. Diese Chancengleichheit, die leider nicht gegeben ist in Deutschland, dass die wieder ja, den Menschen Chancen zu geben. Mhm. Weil mir wurden diese zwei Chancen gegeben. Einmal durch den Fußballverein und einmal durch das Schülerstipendium. Und wenn ich diese zwei Chancen, diese zwei helfenden Hände nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht.
Vielen Dank, Frau Akan. Ich wünsche Ihnen als Lehrerin alles Gute und auch weiter so eine Erfüllung darin, auch wiederum jetzt anderen Chancen zu eröffnen und Ihnen natürlich auch privat weiter ein solch erfülltes Leben. Danke für Ihre Offenheit.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, können Sie gerne auch anderen von ihm erzählen und uns weiterempfehlen. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie verstehen wollen, wie die Welt funktioniert und gerne ein bisschen extra Wissen im Gepäck haben, empfehlen wir Ihnen den Podcast vom ARD Weltspiegel. Im Weltspiegel-Podcast blicken Sie zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahren all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Bis in zwei Wochen hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.